Ja, wir sind beim dritten Teil angelangt unserer Reihe Gemeinsam wachsen zu Gott. In Teil 1 und 2 haben wir von der Aufforderung Jesu gehört, Teil 2 von der Antwort von uns zu dieser Aufforderung und heute im dritten Teil geht es dann eigentlich um die Ausbildung. Jesus möchte uns mitnehmen. Er ist ein Rabbi, als Rabbi aufgetreten, hat Schüler gerufen in seine Nachfolge und hat mit ihnen ein Stück Weg zurückgelegt, mit der Absicht, in ihr Leben hineinzuwirken, sie auszubilden für eine ganz spezielle, wichtige Aufgabe, was er dann kurz bevor er sie alleine sichtbar alleine ließ auf dieser Erde und in den Himmel zurückging, einen Auftrag, der weitergeht, bis heute hin, so lange, wie er gesagt hat, bis er wiederkommt. Das ist ja das Tolle. Wenn wir Christus nachfolgen, dann warten wir nicht auf den großen Weltuntergang. Vieles, was heute in der Welt geschieht, das könnte uns Sorgen und Kummer bereiten. Das macht komische Gefühle. Aber Christen sind Menschen, die warten nicht auf den Weltuntergang. Wir warten auf das Kommen, auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und er wird sein Versprechen auch da einhalten, genauso wie das bei seinem ersten Kommen der Fall war. All die Propheten im Alten Testament haben es vorausgesagt und dann war es soweit. Bei der ersten Weihnachten. Er kam und er wird wiederkommen. In der Ausbildung geht es ihm um Zurüstung, um Wachstum, aber auch um Veränderung. Und das spielt ineinander hinein. Im 11. Kapitel von Matthäus zeigt Jesus die Strategie, wie er seine Jünger ausbildet und fördert. Ich lese euch zwei Verse daraus. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und mein von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist seine Strategie. Jesus sagt nicht so, da hast du jetzt Zugangsberechtigung an irgendeine Fakultät. Jetzt geh hin und lerne und bestehe die Abschlussprüfung und dann komm wieder. Nein, er sagt, komm mit mir, ich begleite dich. Und er gebraucht das Bild des Jochs, weil das damals für die Einwohner in Palästina im ersten Jahrhundert ein alltägliches Bild war. Viele waren in der Landwirtschaft tätig. Und Jesus gebraucht dieses Bild, weil die Menschen konnten sich darunter etwas vorstellen. Ihr wisst ja, Jesus hat viel in Bildern zu den Menschen gesprochen. Und in diesen Bildern haben die Menschen erkannt, aha, das meint er damit. Ich bin so froh, dass Jesus nicht so auf dieser Stufe so mit den Theologen diskutiert hat und ihnen das Reich Gottes auf Verstandesebene erklärt hat und nur die in der Lage wären, das zu kapieren. Ich bin so froh, dass Jesus auch zu einfachen Menschen, ich zähle mich dazu, redet. Dass man ihn versteht. Und ich staune immer wieder, wie einfach er mit alltäglichen Bildern Dinge vom Reich Gottes erklärt. Damals war es normal vor dem Säen, das ist ja heute noch so, vor dem Säen mussten die Felder gepflügt werden. Heute hat man große Maschinen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt sogar schon computergesteuerte, wo es keine Personen mehr dazu braucht. Die fahren da alles satellitengesteuert die Felder auf fast einen halben Meter genau ab. Der Bauer kann also zu Hause auf dem Sofa liegen und vielleicht mit seinem Handy dann noch die Maschine steuern, die draußen auf dem Feld den Acker bearbeitet. Damals mussten riesige Holzpflüge durch die schwere Erde gezogen werden und das war eine harte Arbeit von Menschenhand alleine nicht richtig zu bewältigen. Also wurde ein Ochsengespann vor diesen Pflug gespannt. Und diese Ochsen wurden durch ein Joch, wie wir es hier auf dem Bild sehen, zusammengespannt. Sie waren zusammengehalten und dadurch verbunden. Interessant ist dabei das, dass die Bauern dieses Gespann ganz bewusst zusammengestellt hatten. Einerseits ein junges, sehr kraftvolles Tier, aber noch unerfahren. Und auf der anderen Seite ein erfahrener, alter Ochse, also nichts Persönliches, ein altes Tier, das schon viele ganze Kraft aufbrauchte, sodass er bei Anbruch der zweiten Tageshälfte schon völlig ausgepowert war. Das kann manchmal ein großes Problem sein, nicht nur bei Ochsen, auch bei Menschen. Dass wir zu schnell in etwas hineingehen und dann reicht uns die Ausdauer nicht aus. Durch das Zusammenspannen von diesen jüngeren, unerfahrenen Ochsen, zwar kraftvoll, mit dem älteren und sehr erfahrenen Ochsen, war das jüngere Tier gezwungen, positiv gezwungen, den Rhythmus an das ältere Tier anzupassen. Die Kräfte einzuteilen und die reichten dann den ganzen Tag über aus, weil der ältere Ochse erfahren genug war. So lernte schließlich der junge Ochse von seinem älteren Gefährten, wie man den besten Rhythmus findet, um den ganzen Tag durchzuhalten. Und wenn wir dieses Bild betrachten, auf das Jesus sich hier bezieht, auf das Joch, dann zeigt es, wie er unaufhörlich die Jünger, die er gerufen hat, die Menschen, die in der Nachfolge mit ihm unterwegs waren, angeleitet hat, wie er sie gelehrt hat, wie er sie zum Wachsen befähigt hat, indem er sie mitnimmt und hineinführt als Vorbild, wie er als Mensch gelebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt drei unterschiedliche Lehr- oder Lernarten. Auf der einen Seite gibt es die Klassenzimmer- oder Lektionmethode, die ist ganz wichtig. Da wird Wissen vermittelt. Also das, was wir jetzt machen, da steht der Lehrer vorne und unterrichtet seine Schüler. Er gibt ihnen Wissen weiter, Know-how. Und das ist ganz wichtig. Das kann man durch eine Vorlesung in der Schule oder in der Uni oder aus einem Buch, aus dem Internet oder wo auch immer, bekommt man Wissen angeeignet. Das braucht es, damit man etwas tun kann. Das ist eine Art von einer Lernmethode. Es gehört aber mehr dazu, dass es nachhaltig bleibt. Es genügt nicht, wenn ich mir hier ein riesiges Archiv von Wissen aneigne und nicht weiß, wie ich das jetzt in meine Hände bringe und anwenden kann. Da sind wir bei der zweiten Methode, das Üben wie in einer Berufslehre. Da geschieht es so, dass eine Fachperson, die Erfahrung hat, der Ausbilder, der zeigt den Schülern oder Lehrlingen, wie man etwas macht, wie, dass man etwas macht. Im Anwenden von Wissen, selbstverständlich. Und dabei bekommt der Lernende Ratschläge und Tipps vom Profi. Der schaut ihm über die Schulter und wenn er sieht, dass da irgendwie etwas nicht ganz korrekt richtig gemacht wird, greift er ein und zeigt ihm, wie es richtig gemacht wird. Und so lernt der Lernende im praktischen Handeln, im praktischen Tun unter Anweisung und unter Kontrolle des Fachmanns, wie man Fehler vermeidet. Manchmal gibt der Profi auch Tipps und sagt, so geht's einfacher. Und das übernimmt der Lernende, wenn er unterwegs mit dem Ausbilder ist. So eignet sich der Lernende nicht Wissen an, sondern Fähigkeiten mit der Zeit, wie er dieses Wissen, das er lernt und sich aneignen muss, umsetzen kann. Und dann gibt es noch die dritte Art, wie wir Menschen etwas lernen. Die Selbsterfahrung in oder aus der Praxis. Es gibt ja so den Spruch, aus Fehlern lernt man. Vielleicht habt ihr den auch schon gehört, vielleicht schon erlebt. Die eigentliche Festigung dann geschieht, wenn man etwas bei anderen sieht und in der Praxis selber ausprobiert. Was man gesehen, was man gehört oder miterlebt hat, immer wieder und es dann einfach nachmacht. Das beste Beispiel sind unsere kleinen Kinder. Ja? Das Sprechen, ich weiß nicht, ihr seid alle Eltern. Habt ihr eure Babys in die Sprachschule geschickt? Nee, also wir nicht. Am Anfang haben sie Laute von sich gegeben, die hat man nicht verstanden. Und mit der Zeit lernen dann so die Eltern, ist auch lustig. Mit der Zeit fangen dann die Eltern aus, ja, bu, 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 ja, 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 bu, bu, so komisch mitzusprechen, ja. Aber irgendwann wird deutlicher, was die Kinder sagen. Manchmal gibt es dann auch mehr zu tun, weil es gibt dann Kinder, die reden und reden und reden und fragen und reden. Aber so lernt der Mensch sprechen. Wie lernt er denn das? Er hört es und er probiert. Und es wird immer deutlicher und irgendwann kann er dann sprechen. Oder das Gehen. Wie lernen Kinder gehen? Sie probieren. Und irgendwann klappt es und die Freude der Eltern ist groß, wenn die ersten Schritte alleine getan werden können, oder? Manche halten das dann mit Fotos oder sogar mit Film fest und weißt du noch da deine ersten Schritte? Und wenn sie dann 20 Jahre alt werden, wird es am Geburtstag gesagt, schau mal, da warst du. Ist dann fast immer peinlich für diejenigen, die es betrifft. Das ist das normale Lernen. Sie beobachten und machen nach. Dasselbe gilt auch beim Erlernen einer Fremdsprache. Es gibt Menschen, die tun sich leicht beim Lernen einer Fremdsprache. Ich gehöre nicht dazu. Aber eine Fremdsprache richtig lernen, kann man erst, wenn man dort lebt, wo diese Sprache auch gesprochen und gebraucht wird. Ich kann mir Wissen aneignen, ich kann Unterricht nehmen, ich kann üben, ich kann vom Lehrer Korrektur bekommen. Wenn ich es nicht anwenden kann, tue ich mich schwer, dass ich mich dann mit der fremden Sprache ausdrücken kann, so wie ich möchte. Wenn ich im Land lebe, wo die Sprache gesprochen wird, bin ich gezwungen, es irgendwie hinzukriegen. Und ich werde Fehler machen. Und manchmal schauen dann vielleicht die Bewohner des Landes komisch. Ich denke manchmal, wenn ich in Indien bin, was denken die wohl, wenn die mein Englisch hören? Da gibt es sicher Situationen, wo die denken, hallo, was erzählt der da jetzt? Aber wenn man dort lebt, dann versucht man sich da durchzuschlagen. Und so bekommt man Übung, Routine und lernt eine Sprache dann auch wirklich richtig. Das Zauberwort bei Jesus heißt Leben teilen. Das war seine Unterrichtsstrategie. Er hat sie gerufen, erinnert ihr euch? Komm, folge mir nach. Ich bin überzeugt, dass die Jünger, diese Männer und auch Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, die haben einfach oft da gesessen, zugeschaut, wie Jesus sich verhalten hat, wie Jesus den Menschen begegnet ist und so gelernt. Ach, so macht er das. Aha. Und als sie dann selber einmal in solche Situationen kamen, haben sie sich erinnert, hey, er hat es so gemacht, dann mache ich es auch so, weil das war gut, wie er es gemacht hat. Also Leben mit Jesus teilen, das ist das Geheimnis. Beim Sehen, wie er es macht, aber auch beim Hören, was ihm wichtig ist, und dann auch beim Üben, beim Anwenden, was man gelernt hat. Bei Jesus finden wir solche Formen, alle drei dieser Formen, die ich kurz hier angesprochen habe. Die Klassenzimmerlektion bei Jesus ist folgende, dass er ihnen Wissen vermittelt, dass er ihnen die Jünger immer wieder so beiseite genommen hat, nachdem er zu den Menschen gesprochen hat und ihnen erklärt hat, das und das meine ich. Das und das wollte ich damit ausdrücken. Es gab Situationen, wo die Jünger gefragt haben, ja, aber Herr, was meinst jetzt du genau mit dem Gleichnis, das du heute erzählt hast? Was willst du damit sagen? Und Jesus hat es ihnen ausgelegt, hat ihnen erklärt, was er damit vermitteln wollte. So bekommen die Jünger langsam Know-how über das Himmelreich. Wissen, dass sie sich aneignen können, an das sie sich erinnern können. Wenn wir in der Bibel lesen, dann eignen wir uns Wissen an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundlage von einem Leben im Wachstum zu Gott hin. Wenn wir die Bibel nicht kennen, wenn wir den Maßstab Gottes nicht kennen, ja, wie wollen wir denn so leben, wie Gott es will? Darum ist es wichtig, dass wir Gottes Know-how lesen, Gottes Anleitung lesen und auch in unserem Leben Raum geben. Aber Jesus hatte auch diese Methode, dass er sie anleitete. Einmal schickte er sie aus, die Jünger, hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht, tut auch Zeichen und Wunder, wie ich sie tue, und erlebt, was Gott durch euch bewirkt. Und sie kommen zurück, berichten, was sie erlebt haben, aber da gab es ein Problem. Da kommen sie zu ihm und sagen ihm, Markus 9 wird davon berichtet, als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Die Jünger waren da in einer Situation hilf- und machtlos. Und sie fragen den Profi, den Lehrer, Herr, wie können wir das? Gib uns Anleitung, zeig uns, wie man das macht. Wir brauchen deinen Ratschlag. Und er gibt ihnen diesen Ratschlag. Und das Dritte finden wir auch, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, wie die Jünger Jesus beobachten, wie er lebt, wie er entscheidet, wie er handelt. Eine interessante Stelle, die es sich lohnt, einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Jesus beginnt seinen Dienst in Kapernaum. Das ist eine Hafenortschaft am See Genezareth. Und er macht Dinge, die für ihn, für Jesus ganz normal sind, aber für alle anderen Menschen damals in dieser Stadt außergewöhnlich. Er lehrt mit einer Zuversicht, mit einer Autorität, wie sie es vorher noch nie gesehen haben. Er heilt jeden, den sie zu ihm bringen. Er treibt böse Geister aus und heilt die Schwiegermutter des Petrus. Am Ende des Tages weiß die ganze Region Bescheid und das Haus, wo Jesus sich befindet, ist übervoll von Menschen. Jeder bringt Kranke zu ihm und erwartet von ihm, dass er sie heilt. Zerbrochene, zerschlagene Menschen kommen aus der näheren und weiteren Umgebung, weil sie gehört haben, da ist einer, der hilft mit Wunderkräften. Das spricht sich schnell herum. Man könnte sagen, in Kapernaum ist gerade eine große Erweckung ausgebrochen. Toll, nicht? Doch dann geschieht etwas Interessantes. Von Jesus heißt es, der hat bis spät in die Nacht hinein musste er arbeiten, weil so viele Leute gekommen sind. Vor Sonnenaufgang steht Jesus früh auf, geht alleine an einen einsamen Ort, schaufelt sich Zeit frei, um zur Ruhe zu kommen und mit seinem Vater zu reden. Von ihm heißt es, dass er oft nächtelang irgendwo in der Einsamkeit sich zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu reden. Ich habe mich schon oft gefragt, ich würde mich nicht als Beter bezeichnen. Ich bete schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein vorbildlicher Beter. Ich habe mich schon oft gefragt, was hat dieser Jesus, der oft stundenlang oder nächtelang im Gebet irgendwo auf einem Hügel oder irgendwo abseits zusammen in der Stille mit Gott war, was hat der alles gebetet? Hat der 6 Stunden lang einfach eine Gebetsliste durchgearbeitet mit seinem Vater? Was hat der da gemacht, die lange Zeit? Und ich glaube, und hier kommt es ein bisschen zum Ausdruck, Jesus hat mit seinem Vater gesprochen, was anliegt. Jesus hat seinen Vater gefragt, Herr, was willst du als nächstes, das für mich dran ist? Was soll ich tun? Ich höre auf das, was du mir zu sagen hast. Und ich will tun, was dein Wille ist. Ich glaube, Jesus hat diese Zeit mit seinem Vater geredet, aber auch einfach still gehört. Was sagt mir der Vater, was ich tun soll? Und dann kommen schließlich 2 von den Jüngern, die schon in seiner Nachfolge sind. Simon ist der eine. Und sie finden ihn, weil als der Tag anbricht, sind schon wieder eine ganze Menge Leute da, die wollen alle etwas von diesem Jesus. Sie kommen zu ihm und sagen, Jesus, komm, komm, du wirst erwartet. Die Sprechstunde ist schon lange offen, das Wartezimmer ist übervoll. Die Leute wollen, brauchen dich, komm bitte. Und dann sagt Jesus, ich glaube nicht. Wir sollten aufbrechen und müssen noch an andere Orte gehen. Seid mal ganz ehrlich. Stellt euch vor, ihr würdet etwas völlig Neues starten und wie aus dem Nichts würden tausende Menschen kommen und all eure Zeit in Anspruch nehmen, weil Erweckung losbricht. Wenn wir dieselben Dinge erlebt hätten, wie damals Kapernaum erlebt hat, am vorangegangenen Tag, dann würden wir doch mit Sicherheit eine Aufbaukampagne planen und starten mit all unseren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, oder? Es wäre doch dumm zu sagen, komm, wir gehen jetzt an einen anderen Ort hin und machen dasselbe dort. Also ich würde wahrscheinlich sagen, wow, was hier geschieht, boah, unglaublich. Jetzt müssen wir uns überlegen in der Gemeindeleitung, wie könnten wir das jetzt gut weiterführen, würden Pläne machen und, und. Macht Jesus nicht. Warum? Offenbar hat ihm der Vater in jener Nacht gesagt, hey, denk an deinen Auftrag, den du hast für die Zeit auf Erden. Nicht nur eine Stadt, das ganze Land soll vom Reich Gottes erfahren. Dazu bist du auch gesandt. Also geh weiter und zeigst den Menschen am nächsten Ort. Ich glaube, Jesus wusste, dass er aufbrechen sollte, weil der Vater es ihm gesagt hat. Und die Jünger, die haben das wahrscheinlich so genau wie wir nicht verstanden. Hä? Jetzt, wo es alles so gut läuft, du gehst weiter? Aber sie haben das mitbekommen. Auch wenn sie es vielleicht nicht verstehen konnten. Sie haben das beobachtet und interessant ist, dass in ihrem Verhalten später dann, in der Apostelgeschichte, sie genauso gehandelt haben, gegen menschliche Intelligenz und Verstand. Petrus in Apostelgeschichte 10, wir dürfen nicht vergessen, all die Jünger waren Juden. Und die Juden waren ein Volk, das sich abgekapselt hat, vom Alten Testament her, von Gott so, angeordnet von allen heidnischen Völkern. Und Petrus lernt in Apostelgeschichte 10 durch Gott eine Lektion. Die sind mittlerweile unterwegs, die Apostel, und verkündigen das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, als Retter der Menschen. Jesus, in seinem Namen gibt es Heil. Und jetzt zeigt Gott dem Petrus, hey, da gibt's Menschen außerhalb der jüdischen Gemeinschaft, denen gilt die Erlösung genauso wie den Juden. Geh hin und verkündige das Evangelium den Juden, den Heiden, Entschuldigung. Undenkbar für einen Juden wie Petrus. Was? Doch nicht den Heiden. Das Volk Gottes, die Juden, die sind doch Gottes Volk. Und Gott zeigt ihm dort, Petrus, geh zu diesem Cornelius, ein römischer Hauptmann, ein Heide, geh und erzähl ihnen von der Botschaft von Jesus. Und er geht hin. Und es geschieht eine Erweckung. Gottes Geist wirkt und die Menschen im Haus des Cornelius kommen zum Glauben. Erweckung unter den Heiden, noch nie da gewesen. Völlig gegen den menschlichen Verstand. Paulus in Apostelgeschichte 16 unterwegs auf Missionsreise. Paulus war ein Mensch, der geplant hat. Der ging nicht einfach ziellos so in den Tag hinein. Und sein Plan war, diese und diese Städte wollen wir besuchen und ihnen das Evangelium verkünden. Und er mit seinen Begleitern ist er unterwegs in die Richtung und auf einmal baut Gott ihm Türen in den Weg, die geschlossen sind. Und Gott zeigt ihm, hey, Paulus, durch einen Traum, komm rüber und fahr nach Europa, Mazedonien. Auch die wollen die Botschaft hören. Ändere deine Pläne. Und Paulus gehorcht und macht es. Also sie lassen sich von Gott leiten, weil sie das bei Jesus beobachtet haben. Selbst der Sohn Gottes ließ sich leiten vom Vater im Himmel. Nicht, was der menschliche Verstand getan hätte. Der menschliche Verstand hätte in Kapernaum eine Big Church gebaut. Und das wäre toll gewesen. Sicherlich wäre das toll gewesen. Aber Gottes Wille war anders. Und das haben die Jünger beobachtet und übernommen. So haben sie von Jesus gelernt. Gott möchte uns solche, jetzt teste ich, ob ihr aufgepasst habt, Kairos-Momente schenken. Solche Momente, wo er in unseren Alltag hinein uns Anweisungen geben kann, wie er es bei Jesus getan hat. Das kann er aber nur, wenn wir unsere Frequenz auf ihn ausgerichtet haben. Wenn wir verbunden sind mit ihm. Gutes Beispiel ist das Handy. Was nützt dir das beste Handy, wenn du dich nicht einloggen kannst in dem Netz, wo du bist? Bringt dir gar nichts. Gott möchte, dass wir uns immer wieder connecten mit ihm. Und das braucht Zeit, Ruhe und ein hörendes Ohr und ein hörendes Herz. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs mit euch, das ist euch allen bekannt, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was jetzt kommt. Es heißt in der Bibel, am Anfang schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Manchmal frage ich mich, zumindest in der Schweiz ist das sehr aktuell, was haben wir nicht verstanden von dem Mann und Frau? Das ist so ein Durcheinander. Wir sind bald an einigen Orten so weit, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, selber wählen können, ob sie Junge oder Mädchen sein wollen. Das ist verrückt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und er schuf sie zu seinem Bild. Was heißt das? Der Mensch unterscheidet sich vom Tier, von den anderen Geschöpfen. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, er hat etwas in den Menschen hineingelegt, das Gott ähnlich ist. Den Geist, den menschlichen Geist. Das deswegen zum Bild Gottes geschaffen. Und die Bibel spricht an vielen Orten von einem Herzen, das Herz des Menschen. Nun, damit meint er nicht die Pumpe, die hier drin ist. Er meint etwas anderes. Der Begriff Herz in der Bibel meint unsere Seele, unseren Verstand, unsere Gefühle, unseren Willen, den Charakter von uns Menschen, den menschlichen Geist. Es ist ganz wichtig, dass uns das im Hinterkopf präsent ist. Und seit dem Sündenfall gilt Folgendes, wie es Paulus auf den Punkt bringt. Auch ihr wart tot, das schreibt er zu Menschen, die wiedergeboren sind. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Die haben physisch gelebt. Aber er sagt hier, der Mensch ist seit dem Sündenfall tot, geistlich tot. Das, was Gott Herz nennt, das, was Gott in uns hineingelegt hat, was Gottes Bild ist in uns, das ist gestorben, das ist tot seit dem Sündenfall. Und durch die Wiedergeburt wird es wiedergeboren zu einem neuen Leben und lebt wieder. Gott möchte unseren ganzen Menschen erneuern und er möchte uns verändern. Unser ganzes Wesen, auch das, was man nicht sieht am Menschen, eben unser Herz, unseren Willen möchte er verändern. Unseren Verstand, unsere Gefühle, aber auch unsere sozialen Beziehungen, die ja von den inneren Dingen in unserem Leben gesteuert sind. Und das geschieht durch die Wiedergeburt und durch sein Wirken in uns. Die Pharisäer, man liest immer wieder von ihnen und dann denkt man, ja, das sind die Bösen, oder? Und die waren wirklich mit Jesus auf Kriegsfuß. Weil Jesus hat etwas ganz anderes gelehrt, als die Pharisäer glaubten. Und das war ein Irrglaube. Die haben sich total geirrt. Grundsätzlich waren die Pharisäer gute Leute. Die haben sich Mühe gegeben. Sie wollten gut sein und sie definierten sich aber ausschließlich über das Verhalten. Das Einhalten von allen Regeln und Gesetzen, die hatten über 600 Gesetze, die es einzuhalten gab. Und als sie Jesus beobachtet hatten, wie er eines oder mehrere von ihren Gesetzen gebrochen hat, indem er am Sabbat Gutes getan hat, da klagten sie ihn an und sagten, das ist falsch, du bist nicht von Gott. Sie meinten, auf der sicheren Seite zu sein, wenn sie ihr Verhalten mit großmöglichster Sorgfalt kontrollierten. Also ja, nichts falsch machen, sich an alles halten, dann passt's schon. Aber das ist schlichtweg unmöglich. Weil das Verhalten, wie schon gesagt, wird von unserem Inneren, von unserem Herzen stark beeinflusst. Wir können uns noch so fromm geben, wenn das Herz faul ist, sage ich mal so, dann ist die Auswirkung davon auch faul. Unser Verhalten wird von einem nicht sichtbaren, verborgenen Teil in unserer Persönlichkeit gesteuert, eben aus den Tiefen unseres Herzens und Wesens. Und was sich dort befindet, dringt unweigerlich auch nach außen. Bei den Pharisäern war es dann halt so, dass man das Gesicht nicht verliert, ja, wenn man mal versagt hat. Das war ja vorprogrammiert bei uns Menschen, dann musste man schnellstmöglich darauf reagieren. Entweder hat man die Regeln geändert oder man hat das Versagen irgendwie wegerklärt oder einfach so unter dem Tisch gehalten. Und dieses Verhalten hat die jüdische Gemeinschaft stark geprägt zur Zeit Jesu, sich peinlichst genau, und die waren natürlich dann auch scharf wie Polizisten, die dann durchgingen und sagten, du verhältst dich falsch, du musst das ändern, du darfst das nicht. Die haben darauf geachtet, dass die Leute so leben, wie sie dachten, so wird Gott mit uns zufrieden sein. Und das gab dann eine Herausforderung für die ersten Heiden-Christengemeinden. Besonders in der Provinz Galatien war diese groß. Ihr findet auch in eurem Heft diese Grafik. Es gab jüdische Christen, die den Messias akzeptiert hatten. Und auf einmal gab es Heiden, die sich bekehrt hatten und auch Christen wurden. Und da treffen zwei Welten aufeinander in Bezug auf das, wie die Pharisäer die Gesellschaft geprägt hatten. Und es gab Probleme. Die einen sagten, die Juden, ihr müsst auch gewisse Regeln halten, damit ihr überhaupt von Gott akzeptiert seid. Und Paulus und die Missionare hatten das Evangelium von Jesus verkündet, was euch rettet und bei Gott wieder in Ordnung bringt, ist nicht euer Verhalten, euer Tun, sondern das Opfer, das Jesus am Kreuz für euch vollbracht hat. Wenn ihr an das glaubt und das annehmt für euer Leben, dann seid ihr vor Gott gerettet und gerecht. Nicht, weil ihr das so toll macht, sondern Gott schenkt euch die Gerechtigkeit von Christus. Und wenn Gott dich sieht, sieht er dich durch Christus hindurch und nimmt dich als sein Kind an. Das gab große Debatten. Und viele von den jüdischen Christen kamen dann in diese heidnischen Gemeinden, also Gemeinden aus Heiden, und haben den Gläubigen gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst gehört ihr nicht zu Gottes Volk. Und, und. Und deswegen sah Paulus sich genötigt, im Galaterbrief davon zu schreiben, indem er Folgendes schrieb. Schaut mal, ihr habt das auch im Heft, glaube ich. Meine lieben Kinder, schreibt er dort, den Gläubigen in Galatien, die Christen, Heidenchristen, ich muss euch abermals unter Wehen gebären. Das heißt, ich muss euch die Basics des Evangeliums von Neuem neu erklären, damit ihr endlich versteht, worauf es ankommt. Christus möchte in euch Gestalt gewinnen. Das ist Gott wichtig. Nicht, dass ihr euch beschneiden lasst. Nicht, dass ihr äußerliche die Form, die Lebensform der Juden annimmt. Das ist Gott nicht entscheidend. Gott möchte in euch Gestalt gewinnen. Das heißt, Gott möchte euch verändern. Veränderung heißt also, Veränderung von innen her bedeutet Wachstum. Veränderung, die nach außen Auswirkungen hat. Das Ziel geistlichen Wachstums lautet gemäß Kolosser 3, Vers 10 folgendes. Hört einmal gut hin. Dort steht, und ihr seid neue Menschen geworden. Das schreibt er den Gläubigen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Also Gott möchte in dir immer mehr Gestalt gewinnen. Und das macht er durch Veränderung, das heißt Wachstum. Nun, bei unserem Wachstum, bei unserem geistlichen Wachstum, gibt es aber verschiedene Dinge, die Einfluss darauf haben. Die sind unterschiedlich. Manche sind bei einigen Menschen ganz unterschiedlich. Das hat mit ihrer Herkunft und Geschichte zu tun. Einerseits sind es Prägungen, die uns beeinflussen. Jeder von euch hat Prägungen. Unterschiedliche. Dann ist es die Befreiung, wie es die Bibel nennt, der alten Natur, eben dessen, was abgestorben ist beim Sündenfall. Dass diese alte Natur, die in uns immer noch so spürbar ist und durchdringt oft, dass die befreit wird von diesen Ketten, die sie gefangen nehmen, von der Sünde und von Satan. Und ein drittes ist, unsere Beziehungen möchte Gott beeinflussen, möchte, dass wir Gott Veränderung erleben, dass wir wachsen, und zwar in alle drei Dimensionen. Und zuletzt, aber auch wichtig, geistliches Training hilft uns beim Wachsen. Und die spielen ineinander, wie diese Zahnräder hier andeuten, so die beeinflussen. Wenn das eine stärker ist, dann beeinflusst das andere. Die Prägungen. Was prägt uns denn? Zum einen die Kultur, in der wir leben. Wir hier leben in einer westlichen Kultur und die prägen uns, ob du das willst oder nicht. Wir sind geprägt von unserer Kultur, in der wir leben. Wir werden aber auch geprägt durch unsere Erziehung. Ich weiß von Menschen, die sind im Alter dermaßen noch geprägt von ihrer Erziehung, die sie erlebt haben in früher Kindheit, Missbrauch, Gewalt oder was auch immer, oder Forderungen, die ständig an sie gestellt wurden. Das ist ein großes Problem, damit fertig zu werden. Und das prägt einen Menschen. Ein junger Mann leidet darunter. Der sagt, meine Eltern, die haben immer Erwartungen an mich gehabt. Und ich habe versucht, in meinem Leben bisher diese Erwartungen zu erfüllen. Aber was ich noch nie von ihnen gehört habe, und ist inzwischen erwachsen, ich habe noch nie von ihnen ein Wort der Anerkennung bekommen, dass sie stolz auf mich sind, dass sie das, was ich erreiche, würdigen, dass sie mir signalisieren, wir haben dich lieb. Das ist traurig. Und das prägt ihn. Ich weiß nicht, was du für eine Geschichte hast. Jeder hat individuell seine Geschichte, die er mit sich herumträgt aus seiner Erziehung. Dann aber auch der Umgang, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die prägen uns auch. Wir erleben das auch in Indien. Unsere Jugendlichen, wenn sie in die Schule gehen, da hat es nicht nur fromme Lämmlein in der Schule. Da gibt's auch dieselben Probleme wie bei uns. Da kommt einer und versucht dich zu überreden, probier doch auch mal eine Droge. Ja, jetzt so ein junger Bursche oder ein Mädchen, das ist herausgefordert. Was mache ich jetzt damit? Soll ich? Soll ich nur probieren? Wenn ich es nicht mache, dann bin ich ausgestoßen, oder? Alle machen ja das und, das prägt. Und es kamen einige Jungen, ich habe euch das, glaube ich, am ersten Abend gesagt, die Begleitung geht nicht schön linear, so von, wenn sie aufgenommen werden ins Programm, schön gerade bis zum Ziel, bis sie eine Arbeit haben und selber verdienen und sogar noch Missionsarbeit selber unterstützen. Das geht nicht so schön linear. Das gibt Hochs und Tiefs. Dieser Bankfilialleiter, seine Kurve ist wie meine Kurve, deine Kurve, wie die Kurve von allen. Da ging es hoch, Erlebnisse, wo sich alle gefreut haben, und dann kam aber auch ein Absturz. Und wieder weiter, auf und ab, auf und ab, auf und ab, immer wieder. Und zum Glück sind Menschen da gewesen, die ihn auch dann, als er unten war, aufgefangen haben und ihnen geholfen haben, Dinge vielleicht loszulassen, sich von Dingen zu trennen, Umgang zu ändern, mit wem gibst du dich ab und ihm geholfen haben, wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Das hat nicht jeder. Solche Menschen um sich herum, wohl dem, der das hat. Und natürlich auch der Geist Gottes, der prägt uns. Also wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann prägt uns der Geist Gottes. Die Befreiung der alten Natur. Paulus schreibt davon über unseren Zustand ohne Gott in Römer 8. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod, schreibt er. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. Diese alte Natur, die ist noch in dir drin. Und die Kämpfe, die du hast, die Anfechtungen, die dir begegnen, da wird die aktiv, da spürst du sie. Die Versuchung, die an dich herankommt, da wird die alte Natur wird aktiv und du spürst den Kampf in dir. Soll ich nicht? Denke an Eva im Paradies. Wow, die Frucht, die sah schön aus. Ob es ein Apfel war, das sei dahingestellt. Hier in der Gegend war es wahrscheinlich ein Apfel. Spielte auch keine Rolle. Sie wusste, Gott hat gesagt, wir dürfen von dieser Frucht nicht essen. Aber der war so gut. Der sah so toll aus. Und dann der Kommentar von dem, der sie ihr verkaufen wollte. Das war ein Verkäufer. Ha. Und dann begann der Kampf in ihr. Und sie hat es gemacht. Und diese alte, sündige Natur begann aufzuleben in ihr. Sie gab auch Adam. Und dank diesen beiden sind wir alle infiziert mit dieser Sache. Und allein Christus, allein Gott vermag, diese alte Natur in uns zu überwinden in der Auferstehungskraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Das prägt uns. Das gehört zur Nachfolge. Das ist Teil des Wachstums. Beziehungen in drei Dimensionen, die hat Jesus gelebt. Nach oben, seine Beziehung zum Vater, die hat er gepflegt. Die war ihm wichtig. An verschiedenen Stellen lesen wir, er distanziert sich vom Trubel, sogar von seinen Jüngern manchmal, sagt, bleibt ihr hier, ich gehe in die Stille und ziehe mich zurück. Es begab sich aber zu der Zeit, Lukas 6, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht über im Gebet zu Gott. Die Zeit allein mit seinem Vater war ihm sehr wichtig, das gehört zur Pflege seiner Beziehung mit Gott. Ich weiß, stille Zeit, wie es genannt wird, so in frommen Kreisen, ist immer ein Kampf. Wir haben alle 24 Stunden am Tag, aber die Zeit, die wir mit Gott verbringen, die müssen wir alle auch nehmen. Die kommt nicht von alleine. Wir müssen uns entscheiden, ich will mir Zeit nehmen, um mit Gott einfach allein zu sein. Das kann in deinem Haus sein, an einem Ort, wo du ungestört bist. Das kann aber auch irgendwo draußen sein, wo dich das, was im Haus geschieht, weit weg ist, wo du alleine sein kannst, ungestört, wie Jesus es gemacht hat, mit Gott alleine bist. Jesus hat da seine Beziehung nach innen, das heißt zu seinen Geschwistern, zu den Jüngern gepflegt. Lukas 6, Vers 13 lesen wir, als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen. Er hat seine Jünger auserwählt von ihnen und hat ganz bestimmte Zeiten mit ihnen, nur mit diesen, verbracht, weil es ihm wichtig war, dass er gewisse Dinge nur mit ihnen teilte. Wir lesen sogar, dass er noch 3 aus diesen 12 ausgewählt hat, Petrus, Johannes und Jakobus, die hat er manchmal mitgenommen zu speziellen Ereignissen, Verklärung auf dem Berg, die Auferweckung der Tochter des Jairus, da waren nur die 3 dabei. Also Jesus war wichtig, die Beziehung zu seinem engsten Brüderkreis, sag ich mal. Wir könnten sagen, zu den Gläubigen in der Gemeinde gepflegt hat. Und die Beziehung nach außen zu den Menschen um ihn herum, auch da gibt es zig Beispiele, eines davon berührt mich stark, immer wieder die Beziehung mit Menschen, die verletzt waren in seiner Umgebung. Johannes Kapitel 5 lesen wir dort, es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Also Jesus hat die Not um sich herum auch gesehen und hat reagiert, hat diese Beziehung zu den Menschen um sich herum auch gelebt. Und wir wissen alle, von Beziehung kann nur gesprochen werden, wenn diese auch gepflegt wird. Und da spielt unser Anteil eine wichtige Rolle. Die Schüler von Jesus haben das 1:1 miterlebt. Die haben das gesehen, wie Jesus diese Beziehungen pflegt und haben das für sich übernommen. Pflege braucht Zeit. Pflege braucht eine bewusste Willensentscheidung. Und wie schon erwähnt, es braucht auch Überwindung. Das heißt, es gibt einen inneren Kampf. Sei dir bewusst, wenn du mit Christus unterwegs bist, begleitet dich auch ein anderer. Der Teufel geht mit und ist immer wieder da und versucht immer wieder, dich von den wichtigen Dingen abzuhalten, dich zu verführen, dich wegzubringen, auf Distanz zu Jesus oder weg vom Weg zu bringen. Das ist seine Aufgabe. Da ist er gut drin. Der kennt dich ganz genau, weiß, wo deine Schwächen sind. Er weiß, wo er ansetzen muss bei dir. Und sehr oft gelingt ihm das auch. Das ist ein Kampf. Darum ist es wichtig, verbunden mit Jesus zu bleiben und auch um Hilfe immer wieder zu bitten. Hilf mir, Jesus, heute, gerade dann, wenn diese Versuchung, wenn dieser Angriff spürbar wird, dann brauche ich dich ganz besonders. Hilf mir. Jetzt muss ich mich schnell orientieren. Jetzt kommen wir zum 4. Punkt. Was wichtig ist beim Wachstum zu Gott hin, ist auch das Training. Jeder Sportler weiß, jeder Musiker weiß, wenn ich nicht übe, wenn ich nicht trainiere, dann brauche ich gar nicht antreten beim Start. Training spielt eine wichtige Rolle im Wachsen zu Gott hin. Das sind sogenannte Tätigkeiten, sogenannte geistliche Übungen, die wir in unserem Leben zu Gewohnheiten trainieren können. Hat Jesus auch gemacht. Was ist da gemeint? Paulus schreibt den Ephesern: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist jetzt nicht meine Jacke hier. Ich kann nicht sagen, oh, den möchte ich gerne anziehen und nichts tun. Geht nicht. Ich kann ihn anschauen, ich kann drum herumlaufen, ich kann sagen, wow, das ist genau das, was ich möchte, das würde mir im Moment helfen, das ist genau das Richtige, aber wenn ich nichts tue, dann bleibt diese Jacke hier hängen und wird nicht bei mir an meinem Körper angezogen sein. Also ich muss etwas tun, damit das zu mir kommt. Und genauso ist es im Training. Was ist hier gemeint? Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Was heißt geistliche Übungen? Abgeschiedenheit ist ein Punkt davon. Sich bewusst ausklinken aus dem Alltag. Und du merkst schon, da musst du aktiv werden. Also Gott beamt dich nicht jeden Morgen um 5 Uhr irgendwo auf einen Hügel, damit du abgeschieden bist und dann, wenn dein Zug oder dein Auto losfährt zur Arbeit, beamt er dich wieder zurück nach Hause. Du musst etwas tun. Warum nicht mal, wenn man es einplanen kann, sich sogar einen halben Tag oder einen ganzen Tag, wenn es geht, zurückziehen, wo man wirklich ungestört ist. Und heutzutage, da haben wir ein Ding bei uns, das dauernd stört. Auch wenn wir es auf lautlos haben. Du hältst es in die Luft. Handy. Das ist eine tolle Sache. Ist aber auch ein Mordsding, das uns ständig stört. Hab den Mut, es mal zu Hause zu lassen, wenn du dich zurückziehst. Oder Spaziergänge alleine. Ich mache es manchmal so, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und während dem Fahren bete ich. Natürlich nicht, wenn ich in einer Gruppe mit anderen zusammenfahre. Das wäre komisch, oder? Wir fahren gemeinsam Fahrrad und ich, lieber Vater, oder, dann denken die, aber wenn ich schon mal alleine unterwegs bin, dann rede ich auch laut. Dann bete ich. Oder beim Spazieren. Oder wenn ich auf den Zug gehen muss und einen Weg vor mir habe, einkaufen, zu Fuß gehe, dann habe ich auch schon gebetet. Nutze die Zeit und sprich mit Gott. Dinge des eigenen Lebens mit Gott durchgehen. Vielleicht sortieren, was gerade so ansteht, neu anordnen, mit Gott über den Tag reden, der vor mir liegt. Ich merke jedenfalls, wenn ich das nicht mache am Morgen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das mache, wenn ich mit Gott über meinen Tag spreche, was anliegt, was ich weiß, was kommt, dann ist der Tag anders, als wenn ich es nicht tue. Aber es ist immer ein Kampf, immer ein Kampf. Ich habe, bis ich pensioniert wurde, ein Teilpensum gehabt bei einer Sicherheitsfirma und musste in Bern arbeiten, ging mit dem Zug. Um 7 Uhr musste ich vor Ort sein und der Dienst begann. Ich bin immer um 4 Uhr aufgestanden. Und als ich das mal einem gesagt habe, spinnst du eigentlich, so früh aufzustehen? Ich sagte, weißt du, mir ist wichtig, dass ich am Morgen genug Zeit habe. nicht unter Stress, weil ich sage, oh, na gut, also gut, 2 Minuten hast du, was hast du noch, was liegt an, was ist wichtig, so, und jetzt muss ich los, sondern, dass ich genügend Zeit habe, um mit Gott einfach so über den Tag zu sprechen. Und dann bete ich meistens, Herr, segne mich und lass mich ein Segen sein für die Menschen, die mir heute begegnen. Ich konnte dort am Arbeitsplatz nicht evangelisieren, das war verboten. Das durfte ich nicht. Aber Gott hat manchmal Menschen geschickt, die gesagt haben, hey, du bist irgendwie anders. Oder die es geschätzt haben, mit mir zusammen zu sein. Gott wirkt durch dich. Zeit mit Gott hilft uns in unserem Wachstum, ist wie ein Training. Stille, auf Gott hören, über das Leben von Jesus nachdenken. Bibelstudium, warum nicht mal einen Brief im Neuen Testament ganz lesen, anstatt nur ein Kapitel oder nur ein Abschnitt? Also jeden Brief, den ihr bekommt, denke ich, lest ihr auch von A bis Z, oder? Also ich mache das so, wenn mir jemand einen Brief schickt, dann lese ich den ganz durch. Nicht so, lieber Herr von Almen, ich wollte Ihnen schon lange mitteilen, ja, das reicht für heute jetzt. Nächstes Mal weiter, dann lest man ihn durch. Natürlich sind die ein bisschen länger. Warum nicht mal? Oder Bibelstudium, etwas tiefer hineinschauen. Was steht im Neuen Testament? Was sagt Gott? Wie denkt Gott? Was ist ihm wichtig? Und, und. Dienst am anderen. Wenn ich sehe, da braucht jemand Hilfe, den Mut haben, hinzugehen, sagen, kann ich dir helfen? Ich habe den Eindruck, ich könnte dir etwas abnehmen oder was auch immer. Dienst am anderen in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Warum nicht in der Nachbarschaft und. Fasten. Warum nicht mal auf eine Mahlzeit verzichten und anstelle davon Zeit fürs Gebet zu haben? Und was mir auch ganz wichtig ist und immer wieder hilft, ich hatte das auch heute Morgen, anbeten. Anbeten. Ich höre mir oft, das ist ja dann wieder das Tolle, das ist das Handy, Kopfhörer rein, schöne Anbetungslieder hören, das berührt mich. Und das bringt mich in die Nähe Gottes und hilft mir, einfach Gott zu sagen, wie toll ich ihn finde. Gott, den Kindern haben wir immer erklärt, anbeten heißt Gott Komplimente machen. Für das, was er ist, für das, was er tut. Ihm einfach sagen, Herr, so toll, dass es dich gibt. Da gibt es aber keine allgemeingültige Regel. Da kann man nicht sagen, okay, jetzt haben wir da von Training gesprochen, das hilft mir offenbar zum Wachsen. Gut. Von dem muss ich so lange und dies muss ich noch machen und dann geht's. Da gibt's keine Regel. Das ist individuell. Wichtig ist, dass ich übe, mir Gewohnheiten anzueignen, die mir helfen, im Wachstum voranzukommen. Und wenn das geschieht, dann werden natürlich auch logisch die Früchte des Heiligen Geistes in uns sichtbar werden. Die Frucht des Geistes, ihr könnt darin lesen im Epheserbrief. Gott wirkt in uns. Sein Geist bewirkt in uns auch Frucht mit dem Ziel, dass sie nach außen gesehen wird. Und sie wird gesehen, das sage ich euch. Sie wird gesehen. Ja, jetzt haben wir viel gehört. Die Frage, was jetzt? Wir sind am Ende angekommen von Teil 3 von unserer Reihe. Was jetzt? Ich denke, ihr habt gemerkt, Wachstum bedeutet nicht und hat nichts damit zu tun, dass ich in den Sessel hocke, in den Sessel der Konsumation sitze und Gott den Auftrag gibt, so Gott, ich bin einverstanden, du darfst mich verändern, mach. Es braucht beides. Und ich hoffe, das ist rübergekommen. Es braucht auf der einen Seite, und das ist der große Anteil, Gottes Geist, der in uns verändern will. Verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist ein hohes Ziel. Aber Gott schafft das, wenn wir ihn lassen. Aber es braucht auch dich selber, mich selber. Beides braucht's. Jetzt muss ich schauen von der Zeit, wir haben Zeit. Wir werden uns noch einmal ganz kurz in den Kleingruppen zusammensetzen. Und ich ermutige euch, ihr findet es auch dann im Heft, macht Nägel mit Köpfen, sagen wir in der Schweiz. Das heißt, mach etwas fix. Geh jetzt nicht nach Hause und denke, wow, jetzt haben wir wieder viel gehört, jetzt habe ich viel gelernt da oben. Jetzt wird ein Teil meiner Festplatte wieder gefüllt mit Wissen. Toll, ich weiß, wo es abgelegt ist, könnte es also jederzeit abrufen. Das wäre zu wenig. Echt, es wäre zu wenig. Mach Nägel mit Köpfen. Das heißt, überleg dir, woran will ich arbeiten? Und jeder weiß, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Du musst nicht einen Marathon jetzt laufen. Und sagen, okay, Gott erwartet von mir jetzt, dass ich da über 40 Kilometer laufe. Nein. Aber was Gott von dir erwartet ist, wenn er zu dir gesprochen hat, dass du den ersten Schritt machst. Den ersten Schritt. Und überleg dir, was könnte das für mich bedeuten? Und überlegt euch in der Gruppe, was könnte das für uns in der Gemeinde bedeuten? Den ersten Schritt. Nur den ersten. Nicht den zweiten, dritten, vierten, nur den ersten. Was sollten wir, wollen wir angehen? Persönlich, und da seht ihr dann im Heft, da müsst ihr nicht austauschen, wenn ihr nicht wollt. Das ist ganz persönlich. Wenn ihr über die Gemeinde überlegt und austauscht, was könnten wir, sollten wir für den ersten Schritt uns vornehmen, da wäre es sinnvoll, wenn ihr in der Gruppe austauscht und das irgendwie dann mal auch zusammentragt. Und bevor ich euch in die Kleingruppen entlasse, habe ich euch noch ein kleines Geschenk gemacht, das ihr in eure Bibel legen könnt. Es ist ein Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief, so ein Bibelzettel, den ihr in eure Bibel legen könnt. Vielleicht liest du jeden Morgen, wenn du stille Zeit hast, diese paar Verse, sind 5 Verse, lies sie doch für dich so durch. Lass sie auf dich wirken und erinnere dich daran, dass es ein Tag ist, an dem Gott an deinem Wachstum mit dir zusammen arbeiten möchte. Ich gebe sie rum, bitte nehmt jeder eins. Ich empfehle es euch, legt sie in eure Bibel. Dort, wo ihr sie immer wieder findet und nehmt sie täglich zur Hand. Es tut gut, einfach immer wieder daran erinnert zu werden, was hat Gott eigentlich für eine Absicht mit mir als seinem Kind in Bezug auf Wachstum zu Gott hin? Lass mich noch beten, bevor ihr dann in die Kleingruppen euch aufteilen könnt. Christian, wie lange machen wir Kleingruppen? Jetzt ist 20 nach 11. Um 12 ist Mittagessen. Ja. Gut. Gut, also ich habe genügend Zeit. Bevor ich bete, noch kurz die Information. Ich werde beim Mittagessen nicht mehr dabei sein, ich fahre los schon. Ihr alle wisst, wir gehen ja heute zuerst durch einen Stau hindurch. Das ist der Tagesplan oder die meisten, einfach aus Zeitgründen. Also nicht, weil ich genug von euch habe und endlich weg will, sondern es hat damit zu tun, es ist noch ein weiter Weg und dass ich ein bisschen... Ich habe noch Reserven, also verhungern werde ich nicht, keine Angst, das ist nicht der Fall. Gut, lass uns noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns Menschen auf diese Erde gekommen bist, um uns zu erlösen. Dass du dein Leben als Opfer gegeben hast am Kreuz auf Golgatha, für uns gestorben bist und dadurch eine ewige Erlösung erschaffen hast. Und wir dürfen es im Glauben annehmen, aber wir müssen es auch annehmen, damit es für uns gilt. Wir danken dir, dass du uns rufst in deine Nachfolge, weil du möchtest, dass wir wachsen, alleine und gemeinsam als Gemeinde, wachsen zu dir hin, so wie es der Vater in seinem Wort beschrieben hat. Dass wir immer ähnlicher werden, dir ähnlicher werden. Und dadurch nicht wir groß werden, sondern dadurch der Vater geehrt wird. Und so bitte ich dich, dass jetzt das, was du jedem Einzelnen hier in diesen Tagen mitgegeben hast, ihnen hilfst, anzuwenden, umzusetzen. Und gerade auch bei der Frage, was ist der erste Schritt für mich persönlich? Dass du uns da Ideen gibst, dass du zu uns sprichst und dass wir es den Mut haben, auch anzugehen. Aber auch als Gemeinde, dass du uns zeigst, was ist für dich, für uns als Gemeinde, der erste Schritt in diese Richtung. Danke, dass du bei uns bist. Wir haben heute begonnen mit dem Bild des Joches, dass wir mit dir verbunden sein können. Und das macht uns froh, weil wir wissen, du bist immer an unserer Seite. Und wir können immer neu von dir lernen und dürfen so erfahren, wie du uns veränderst. Wir preisen deinen Namen, wir loben dich, wir beten dich an und wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Segne uns alle und lass uns ein Segen sein für die Menschen in unserem Umfeld, denen wir begegnen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Amen.